Wir haben Notarzteinsatzfahrzeuge und sichern Einsätze ab, bei denen zu erwarten ist, dass Polizisten noch einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind. Fußballspiele, Demonstrationslagen, Ähnliches.
Oh, das kenne ich aus meiner Bepo-Zeit, ja.
Zugriff, Zugriff!
Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mit spannenden Einblicken in den Polizeialltag, Karrieremöglichkeiten, Stories und Persönlichkeiten.
Herzlich willkommen zurück. Wir sind mitten in Staffel 4 und ihr hört Polizeifunk.
Hallo auch von mir.
Und als Polizistinnen und Polizisten müssen wir natürlich jeden Tag ganz fit sein, egal ob am Schreibtisch oder auf der Straße. Und genau um das Thema geht es nämlich heute, den polizeiärztlichen Dienst. Die Kolleginnen und Kollegen dort sorgen dafür, dass wir auch wirklich topfit sind. Ist unter anderem auch ein Hörerwunsch, der uns oft erreicht hat, nämlich ladet doch mal einen Polizeiarzt ein.
Und das haben wir uns natürlich nicht zweimal sagen lassen und haben eingeladen im Studio Professor Dr. Thomas Friedrich.
Hallo.
Hallo.
Er leitet unseren polizeiärztlichen Dienst.
Thomas, schön, dass du da bist. Bevor es aber richtig losgeht, holen wir uns nochmal einen kurzen Faktencheck ab und hören, was der ärztliche Dienst alles so macht.
Gesundheit und Gesunderhaltung sind für den polizeilichen Einsatz enorm wichtig. Bei der Polizei Sachsen ist der polizeiärztliche Dienst für die Gesundheitsvor- und Fürsorge der Polizeibeamtinnen und Beamten verantwortlich. Insgesamt 14 Ärztinnen und Ärzte mit verschiedenen Schwerpunkten arbeiten in den Gesundheitseinrichtungen in Chemnitz, Dresden und Leipzig. Vergleichbar sind diese mit einer ärztlichen Gemeinschaftspraxis. Außerdem gehören zum polizeiärztlichen Dienst auch Psychotherapeutinnen und Psychotherapeuten, medizinische Fachangestellte und ein Team aus Notfall- und Rettungssanitäterinnen und Sanitätern. Neben der Betreuung von Bediensteten bei regelmäßigen Untersuchungen, nach Verletzungen oder Erkrankungen, ist der polizeiärztliche Dienst auch im Auswahlverfahren für Bewerberinnen und Bewerber in den Beamtenlaufbahnen gefragt. Die Kolleginnen und Kollegen nehmen die polizeiärztliche Untersuchung am dritten Auswahltag vor. Professor Dr. Friedrich leitet den polizeiärztlichen Dienst. Er selbst ist am Standort in Leipzig zu finden.
Thomas, nochmal schön, dass du da bist. Wir freuen uns. Und du hast heute den weißen Kittel und das Behandlungszimmer gegen unser Studio getauscht. Wie fühlt es sich an?
Ja, es ist schon erstmal recht ungewohnt. Aber es ist eine weitere spannende Erfahrung im ohnehin interessanten Leben eines Polizeiarztes.
Ja, das glaube ich.
Ja. Apropos Behandlungszimmer, im Einspieler haben wir gehört, dass du als Leiter in Leipzig sitzt. Wie groß ist denn dein Ärzteteam dort am Standort?
Ja, wir sind aktuell mit 5 Ärzten dort vertreten in Leipzig. Wir haben verschiedene Fachrichtungen, die wir dort auch vorhalten können, konnten auch 2 neue Kolleginnen im letzten Jahr gewinnen. Das war sehr erfolgreich. Wir haben weiterhin 4 medizinische Fachangestellte, Arzthelferinnen, 2 Rettungssanitäter, einer davon auch Qualifikation Notfallsanitäter und 2 Sekretärinnen.
Das ist ja recht viel. Ne?
Ja, ja, das ist eine recht große Praxis, kann man so.
Aber neben Leipzig gibt es auch noch Chemnitz und Dresden.
Genau, und die sind grundsätzlich alle gleich aufgestellt, unterschiedlich besetzt. Also in Dresden sind ebenfalls 5 Ärzte, da sind wir momentan auch noch in dem Bewerbungsverfahren. Wir haben in Chemnitz 4 Ärzte und entsprechend das weitere medizinische Personal, das unterscheidet sich nicht großartig zu Leipzig. Es sind also 3 große Einrichtungen.
Und was sind da konkret eure Aufgaben?
Wir sind zunächst mal die Betriebsmediziner für die Polizei. Ja, wir machen also die gesamte betriebsmedizinische Versorgung, was an sich schon recht interessant ist, weil ja das Spektrum des Polizeiberufs auch relativ breit aufgestellt ist. Das geht vom Streifendienst über den Kriminaltechniker bis zur Reiterstaffel, den Tauchern, dem Hubschrauberpiloten und den Spezialeinheiten. Und die alle müssen betriebsmedizinisch betreut werden. Das ist der eine wesentliche Bereich. Dann haben wir amtsärztliche Funktionen. In dieser Funktion führen wir die Einstellungsuntersuchungen für die Polizei durch. Wir führen auch Untersuchungen durch, bei denen dann geschaut wird, ja, Polizisten sind ja Menschen wie du und ich, wie jeder andere auch. Wir können alle Krankheiten bekommen, die auch jeder andere bekommt. Und dann müssen wir halt schauen, ist das noch vereinbar mit der jeweiligen Tätigkeit, die derjenige ausübt? Kann der noch jemanden hinterherrennen, wenn er ein kaputtes Knie hat? Kann der noch jemanden festnehmen, wenn die Schulter kaputt ist? Kann er noch Nachtarbeit machen, wenn er einen Infarkt hatte oder irgend so? Das sind die Sachen, die wir in der beamtenrechtlichen Funktion untersuchen. Dann haben wir einen voll ausgestatteten Rettungswagen, also in allen drei Einrichtungen. Es wird dort einer vorgehalten, der dem zivilen Rettungsdienst entspricht. Wir haben Notarzt-Einsatzfahrzeuge und sichern Einsätze ab, bei denen zu erwarten ist, dass Polizisten noch einer erhöhten Gefährdung ausgesetzt sind. Fußballspiele, Demonstrationslagen, Ähnliches.
Oh, das kenne ich aus meiner Bepo-Zeit, ja.
Ja. Dann stehen wir dort, also nicht in der vordersten Front, dort haben wir nichts zu suchen, aber zumindest kurz dahinter, auch bei großen Einsatzlagen, G7-Gipfel oder früher auch häufig Gorleben und Ähnliches. Ne? Und die vierte Schiene ist die Behandlung. Polizisten können zu uns kommen, die müssen nicht und wir behandeln die dann ganz normal, so wie die Ärzte draußen auch. Wir haben dort auch eine Schweigepflicht, die genauso gilt und die Patienten können kommen, aber die müssen nicht kommen. Mhm. Und ja, das zählt als Dienstaufgabe. Das sind quasi die vier Bereiche, die wir abzudecken haben.
Also wenn ich eine Erkältung habe, kann ich dann zu euch kommen als Beamtin oder Beamte?
Ja.
Mache ich auch regelmäßig, Franzi. Also immer, wenn ich erkältet bin, es ist selten, aber dann gehe ich gerne in Dresden hier zum Polizeiarzt. Ja. Man muss ja verraten, die Wartezeiten sind immer recht kurz dort. Und deswegen gehe ich da mal gerne hin.
Das hört man gerne.
Ja. Aber ich will noch mal ganz kurz zusammenfassen. Diese vier Bereiche, es ist quasi, du kannst mich gerne ergänzen, Betriebsmedizin, beamtenrechtliche Untersuchungen, die Einsatzabsicherung und die kurative Medizin.
Genau, diese vier Bereiche decken wir ab. Das ist in Deutschland nicht allzu vielen Bundesländern der Fall. Da sind wir als polizeiärztlicher Dienst doch auch verglichen mit anderen Bundesländern recht breit aufgestellt. Okay. Und es sind viele andere Bundesländer, die nicht alle Bereiche abdecken können.
Aber cool, auf jeden Fall habe ich diese Einsatzabsicherung, also quasi im Einsatz diesen ärztlichen Dienst schon mal in Anspruch genommen. Kann ich das ganz kurz erzählen?
Na klar, aber los.
Ich war unter anderem im Einsatz in der Polizeidirektion Görlitz zu einem Festival. Es ist eigentlich ein bisschen peinlich. Es war ein ganz heißer Sommer und ich habe einen Staub- oder Metallkorn, das war auf so einem Metallhof, sind wir da rumgelaufen und ich habe so ein Metallkorn ins Auge bekommen und konnte wirklich mein Auge nicht mehr öffnen, weil das so getränt hat. Und ich habe dann über den ärztlichen Dienst mit dem Krankenwagen bin ich dann irgendwo hingefahren worden. Ich konnte, wie gesagt, nichts mehr sehen. Und da haben die das dann mit so einem Holzstäbchen wieder rausgeholt. Hatte sich schon so verkapselt oder sowas, sagte der Arzt damals. Also es war eine gute Stunde drin, ehe ich mich dann dazu entschieden, nee, komm, es geht wirklich mit Wischen nicht mehr raus. Und da haben sie es dann mit so einem Stäbchen wieder rausgeholt.
Ja, genau. Wir haben glücklicherweise im Rahmen des Einsatzgeschehens eher seltener auch mit Verletzungen durch das polizeiliche Gegenüber zu tun, sondern häufig eben Verletzungen in dieser Art, beziehungsweise eingeklemmte Finger oder Ähnliches. Ja. Ne? Das ist, ja. Also, die sind gut geschützt, die Polizisten, und das macht sich natürlich bemerkbar, ne? Gerade wenn sie unter Bewurf kommen oder sowas. Ja. Ne?
Ich hatte also nicht nur Erfahrung bisher mit dem ärztlichen Dienst im Rahmen des Einstellungsverfahrens, Franzi, sondern auch wirklich im Einsatz. Und darf ich schon verraten, Thomas, wir hatten ja auch kürzlich Kontakt zu meiner Taucheruntersuchung.
Ja.
Da darf man noch nicht so viel verraten. Da ist vielleicht ein kleines Projekt in Arbeit. Mal gucken.
Ja.
Aber wenn wir Bezug aufs Auswahlverfahren nehmen, was du gerade kurz angesprochen hast, Christian, Thomas, auf was schaut ihr denn da genau?
Wir erheben erstmal eine ausführliche Anamnese in der Krankengeschichte, ne, um zu schauen, was war bisher im Leben des Bewerbers, der Bewerberin so an gesundheitlichen Störungen vorhanden, sind die vereinbar mit dem Polizeiberuf. Mhm. Na, das ist das Erste, was wir uns anschauen. Dann wird eine klinische Untersuchung gemacht, also ganz normale körperliche Untersuchung. Na, sind alle Extremitäten intakt, sind alle Gelenke beweglich, ja, funktioniert das Herz-Kreislauf-System. Dann würden wir weiterführende Untersuchungen so operativer Art durchführen. Da geht es vor allem um EKG, gegebenenfalls Belastungs-EKG, wenn es Veränderungen gibt. Ein ausführlicher Hörtest wird gemacht. Ne? Der Polizeiberuf ist ja ein Lärmarbeitsplatz.
Ich erinnere mich.
Und genau, wir führen also Sehteste durch, weil der Polizist natürlich auch ausreichend sehen muss. Dann haben wir eine Lungenfunktionsdiagnostik und eine Laboruntersuchung. Das sind so, sagen wir mal, das ist das Spektrum dessen, was wir untersuchen. Und dann machen wir uns ein Bild, ob das vereinbar ist mit den Anforderungen, die der Polizeiberuf an diesen Bewerber, diese Bewerberin dann stellt.
Und Laboruntersuchung bedeutet Urin und Blut wahrscheinlich, oder?
Genau.
Ja, okay. Genau.
Aber es ist krass, wenn ich mir vorstelle, dass jede Bewerberin und jeder Bewerber diese komplette große Untersuchung bekommen hat, da geht ja auch wahnsinnig viel Zeit bei drauf. Also wenn man
deswegen dauert unser Prozess ja so lange.
Genau, ne? Also wir haben ja, weiß nicht, über 700 Einstellungen, aber das sind ja nur die eingestellt werden, die auch wirklich anfangen, ne? Bewerben und die durch den Prozess laufen, sind ja wesentlich mehr.
Ja, also wir haben das Glück, dass wir sozusagen die Letzten sind, zu denen der Bewerber, die Bewerberin kommt. Der letzte Auswahltag, sodass also diejenigen, die also jetzt schon zum Beispiel den Computertest und Sporttest nicht bestanden haben, gar nicht mehr zu uns kommen. Mhm. Das ist natürlich für uns ganz vorteilhaft, ne, dass wir nicht zu viele untersuchen müssen, die halt dann gar nicht kommen. Und das dauert schon so seine Zeit. Aber wir stellen die Kolleginnen ein, die Kollegen, und dann sind sie da. Ja, und werden in der Regel dann auch verbeamtet. Und wenn halt dann sich zeigt, dass doch irgendwie zum Beispiel schwere psychische Störungen vorliegen, ja, das ist dann schwierig, dann kann man unter Umständen eben nicht Polizist bleiben. Ja. Und dann Entlassung ist schwierig aus dem Beamtenverhältnis, Selbstkündigung wird auch kaum durchgeführt. Ja. Dann möglicherweise ein Laufbahnwechsel zum Verwaltungsbeamten. Das sind so die Möglichkeiten, die es dann gibt. Und um das eben zu vermeiden, weil es ja auch für den Betroffenen nicht schön ist, wenn dann festgestellt wird, er hat 2, 3, 4, 5 Jahre bei uns in der Polizei zugebracht und es war ein Irrweg. Er kann den nicht weitergehen, er muss sich neu orientieren. Deswegen gucken wir da schon sehr genau hin, wen wir einstellen.
Deswegen ist es auch so wichtig, ne? Weil Thomas sagt schon, man stellt den ein, der arbeitet 10 Jahre und dann kommt raus, er ist nicht mehr polizeidienstfähig und dann muss den der Steuerzahler, weil er halt Beamter ist, aber bis an sein Lebensende finanzieren. Deswegen ist das schon wichtig, dass wir, und auch für uns auf der Straße muss man sich natürlich darauf verlassen können, dass der Kollege neben einem topfit ist und halt nicht in den brenzligen Situationen dann, weiß ich nicht, einen epileptischen Anfall bekommt oder halt nicht so gut gucken kann in der Dunkelheit. Ja. Das ist schon spannend, finde ich auf jeden Fall.
Ich meine, das sind jetzt ja auch Punkte, sag mal, die man nicht verändern kann und auch, wenn man psychische Probleme hat, die man jetzt auch nicht überspielen sollte, wenn man jetzt in so einem Einstellungsverfahren ist. Ne? Mhm. Aber gibt es denn so Möglichkeiten, dass ich mich trotzdem auf die medizinische Untersuchung vorbereiten kann? Also du hast vorhin gesagt Belastungs-EKG, das heißt, ich sollte ja vielleicht vorher auch schon mal ein bisschen Sport gemacht haben.
Ja, das ist richtig. Die Vorbereitungen auf die medizinische Untersuchung hält sich eigentlich in Grenzen. Mhm. Sport sollte ich ohnehin gemacht haben, ich muss einen Sporttest bestehen. Mhm. Ja, das ist schon mal der erste Punkt. Ne? Wir sehen ja, also unser Belastungs-EKG soll eher Erkrankungen des Herzens ausschließen. Ne? Irgendwelche Rhythmusstörungen, die vielleicht im Ruhe-EKG auffällig sind, wenn die unter Belastung verschwinden, ist es okay. Wenn die mehr wären, geht es halt nicht. Mhm. So, ne? Mal ganz pauschal gesagt. Und sonstige Vorbereitungen, wir sind immer ganz erfreut, wenn die Bewerberinnen, die Bewerber auch Unterlagen mitbringen über ihre Erkrankungen. Das wäre eigentlich die einzige Vorbereitung, die man machen sollte, mit den vollständigen medizinischen Unterlagen, das, was relevant ist. Mhm. Ja, wir brauchen nicht die Kinderkrankheiten.
Das wäre so eine Frage jetzt von mir. Ich wurde in der 8. Klasse am Zeh operiert, eingewachsener Zehennagel.
Ja. Hatte ich auch.
Und das hätte ich jetzt nicht mitbringen brauchen. Das ist,
Nein. Ja. Da lässt sich keine scharfe Grenze ziehen, was jetzt wirklich wichtig ist und was nicht. Also vieles, das legen wir dann ab oder geben es wieder mit, weil es keine Rolle spielt.
Aber so Sachen wie, weiß ich nicht, was kann man denn machen? Ich habe Neurodermitis oder so, dann müsste ich den Befund schon mal mitbringen.
Genau. Ja, wenn ich stationär psychiatrisch in der Behandlung war, wegen einer Depression in der Kindheit oder irgend sowas, dann brauche ich schon Befunde. Also das Spektrum der Krankheiten ist weit. Das können wir gar nicht so im Einzelnen alles angeben.
Mhm. Aber gibt es, wenn wir jetzt einmal beim Thema sind, gibt es konkrete Dinge, vielleicht kannst du 3 nennen, die definitiv ein Ausschlusskriterium sind bei uns.
Also der häufigste Grund, dass jemand unser Auswahlverfahren nicht besteht, ist eine mangelnde Sehleistung. Okay. Ja, da wird eine Mindestsehschärfe gefordert, auch ohne Ausgleich, also ohne Brille, ohne Kontaktlinse. Der Hintergrund ist halt, dass wenn mir im Einsatzgeschehen bei einer Auseinandersetzung, wie auch immer, die Brille runterfällt, muss ich zumindest noch einigermaßen einen Selbstschutz gewährleisten können und kann dann nicht eben gar nichts mehr sehen. Das ist somit bei uns der häufigste Grund.
Was sind da die Prozente? Kannst du die nennen?
Wir erwarten 50% Sehleistung ohne Sehhilfe für bis zum 20. Lebensjahr. Danach sind es 30%.
Okay.
Ja, und Farbsehstörung ist das Nächste. Ne? Wenn, also wer also unter einer Farbsehstörung leidet, das geht also auch nicht. Mhm. Da gibt es auch ein neues Gerichtsurteil von einem Oberverwaltungsgericht, das beziehen wir uns auch drauf. Da wollte sich einer einklagen, dass wurde aber abgelehnt, weil ein Polizist halt farbtüchtig sein muss.
Ne? Ist
muss
das sowas wie Rot-Grün-Schwäche?
Genau, eine Rot-Grün-Schwäche, ja. Ja, da geht es halt darum, er muss Dokumente auf ihre Echtheit prüfen, er muss Zeugenaussagen machen, war das Auto jetzt rot oder grün, ja. Und das muss man halt dann, das muss korrekt sein. Ja? Dann haben wir natürlich Erkrankungen, Suchtverhalten ist ein definitives Ausschlusskriterium. Ja? Wer also irgendwie eine Alkoholkonsumstörung hat oder ja, Drogenmissbrauch betreibt. Das sind Ausschlusskriterien. Und dann haben wir ja, weitere Erkrankungen, zum Beispiel ein epileptisches Leiden oder ein insulinpflichtiger Diabetes mellitus. Also alles Erkrankungen, die mit einer relativ plötzlichen Störung des Bewusstseins einhergehen können. Mhm. Ja? Also das ist jetzt ein kleiner Ausschnitt der Erkrankungen, die zum Ausschluss führen. Das ist, da gibt es eine Vorschrift, in der ist das geregelt, die sogenannte Polizeidienstvorschrift 300, die PDV 300. Ja. Und in dieser sind Krankheiten benannt, aber natürlich ohne Anspruch auf Vollständigkeit. Ja. Wir haben Erkrankungen, da ist das definitiv ausgeschlossen und bei manchen gibt es auch Ermessensspielraum. Ja. Mhm. Wenn das Knie jetzt schon einen Schaden hat, dann ist die Frage, wie groß ist der Knieschaden? Mhm. Und dann müssen wir halt das in einem Einzelfall entscheiden.
Wie ist das jetzt bei mir? Also man sieht es ja ganz leicht, ich habe Schuppenflechte und Neurodermitis. Mhm. Wäre ich damit schon raus?
Müssen wir mal genauer hingucken, Franzi, jetzt.
Grundsätzlich ja. Hm. Ja, wir wissen, was grundsätzlich bedeutet, aber es ist in der PDV 300 als Erkrankung genannt, eine chronische Hauterkrankung. Ja. Diese Erkrankungen sind ja dort nicht willkürlich reingekommen. Hm. Das ist so, dass wenn jetzt der Polizist im Einsatz geschehen irgendwas machen muss und diese Erkrankung ihn möglicherweise daran hindert oder eben längerfristig seiner Gesundheit nicht gut tut. Das sind alles die Erkrankungen, die da drin stehen. Ne? Und eine Neurodermitis oder eben auch eine andere Psoriasis, Schuppenflechte, führt halt dazu, im Einsatz geschehen, sind nicht immer optimale hygienische Bedingungen gegeben. Ja? Man steht in einem Einsatzanzug bei Temperaturen wie heute, eben 8 Stunden irgendwo und das tut der Haut nicht gut.
Ja. Oh, das kann ich bestätigen. Das ist manchmal ganz schön warm dann dort.
Das ist wahrscheinlich schon ohne Hauterkrankung sehr unangenehm.
Ja, ja. Genau.
Wie hier im Studio gerade.
Ja,
ach, ich ja, die Scheinwerfer sind an.
Ich glaube, das ist nicht vergleichbar mit so einem Einsatz bei 35 Grad und dort in der Sonne stehen, 8 Stunden in der Vollmontur. Also da ist es hier recht angenehm.
Ja. Das ist ja auf jeden Fall spannend zu hören, weil ich habe bisher immer gedacht, dass Bluthochdruck zum Beispiel so ein Thema ist, dass es ganz, ganz große Rolle bei euch spielt.
Ja, wir reden hier über 16- bis 22-Jährige in der Regel, die sich bewerben. Da spielt Bluthochdruck zum Glück noch nicht so die Rolle. Ja. Das spielt eine Rolle, wenn die aufgeregt sind. Ja. Dann müssen wir die halt erstmal ein bisschen beruhigen. Ja. Und dann messen wir halt so lange nach und beruhigen sie, bis der Blutdruck gefallen ist. Okay. Ja,
das ist also Volkskrankheit, Bluthochdruck mit 16, 22 noch kein Thema?
Nee, also wer da wirklich einen manifesten Bluthochdruck hat, das gibt's ja. Mhm. Ne, in seltenen Fällen ja diesen raus. Okay. Also da steckt was dahinter.
Okay. Aber habt ihr das oft, dass die Bewerbenden unglaublich aufgeregt sind und dann die Werte verrückt spielen?
Ja, das kommt schon vor, aber das kann man einordnen. Ja.
Wie kriegt er die wieder runter?
Tja, einfach reden.
Ja, ein bisschen Zeit verstreichen lassen.
Genau.
Ich erinnere mich, ich habe es ja vorhin gesagt, ich war ja kürzlich bei der Untersuchung wegen meiner Tauchtauglichkeit und da war ich schon auch aufgeregt, auch wenn ich wusste, es geht eigentlich um nichts. Wenn ich halt nicht bin, dann machen wir halt das Video nicht. Aber das Fazit war halt, ich kann es ja sagen, junger Hüpfer, von daher, nee.
Glückwunsch.
Forever 25.
Ja, hat bleibenden Eindruck hinterlassen.
Ja, ich weiß. Ja. Die Arzthelferin, die ruft mich jetzt jeden Tag an.
Ja. Kein
Spaß. Ja, weil die Werte so toll waren. Dürfen wir sie nochmal zum Vergleich
Aber der Schein kam jetzt, es ist auf jeden Fall bestanden. Wir können jetzt das Video drehen.
Ja.
Bin ein bisschen neidisch, ein kleines bisschen.
Jetzt mal zurück zum Auswahlverfahren. Gibt es auch Dinge, vielleicht wieder drei, wo man sich keine Sorgen machen muss, die man hat in seiner Vergangenheit?
Das sind so viele Erkrankungen. Ja. Also da jetzt drei willkürlich raus.
Aber
wir gehen, sagen wir mal, ja, grundsätzlich das, was ausgeheilt ist. Mhm. Und die Erkrankungen und bei denen kein Rezidivrisiko besteht.
Was heißt Rezidiv?
Rezidiv bedeutet, dass das eine Erkrankung ist, die zu Rückfällen neigt, die also wiederkommen kann. Mhm. Ja, da gucken wir kritischer hin, aber zum Beispiel irgendeine Fraktur, die vollständig ausgeheilt ist, wenn ich mir mal irgendwie in der Kindheit einen Arm gebrochen habe oder was, das stellt kein Ausschlusskriterium dar. Also das ist alles nicht absolut zu nehmen und bitte nicht auf den Podcast beziehen, wenn ich, der hat auch gesagt, das spielt keine Rolle. Es ist auch so, dass nicht jede psychische Störung, also das ist eine Sache, die wir gerade sehr in der Diskussion haben. Ich war mal in psychologischer Behandlung. Ist das ein Ausschlusskriterium? Definitiv nein. Es geht immer um den Einzelfall. Mhm. Ja, es geht darum, warum ist das abgeschlossen? Was schreibt der behandelnde Psychologe, Psychiater in seinem Abschlussbericht? Das ist also kein Problem. Wir haben jetzt auch, es wird immer mal geändert, die Vorschrift. Alle paar Jahre wird die an den aktuellen Stand der Wissenschaft angepasst. Ich will mal ein Beispiel nennen. Wir hatten bis vor einigen Jahren noch Brustimplantate bei Frauen als Ausschlusskriterium. Oh. Ja, damals mit der Begründung, Schläge, Tritte gegen die Brust können halt zum Platzen des Implantats führen mit schwerwiegenden Folgeschäden. Dann gab es mehrere Gerichtsurteile, weil also Kolleginnen sich dort einklagen wollten, Bewerberinnen sich einklagen wollten und die zwei Oberverwaltungsgerichte haben dem stattgegeben, haben gesagt, ja, ihr müsst doch mal nachweisen, dass der Schlag oder der Tritt gegen die Brust ohne Implantat weniger Schäden hervorruft.
Stimmt.
Und das geht natürlich nicht und damit ist das jetzt, dann machen wir einen Zusatz. Wir haben im Kreis der leitenden Polizeiärzte zweimal jährlich eine Tagung und da nehmen wir dann auch Bezug auf aktuelle Gerichtsurteile, wo halt dann, sagen wir mal, das in der PDV 300 auch korrigiert wird. Und alle paar Jahre wird dann auch quasi die ganze Arbeit, diese ganze Vorschrift überarbeitet.
Ja. Das heißt, Implantate sind jetzt aktuell kein Ausschlusskriterium mehr.
Wie war das denn vorher? Ich bin jetzt durchgekommen, ich bin jetzt meine Frau, bin durchgekommen und habe mir jetzt aber im Nachgang dann Brustimplantate machen lassen.
Kann man ja machen.
Es ist ja ein bisschen vergleichbar auch mit, ich bewerbe mich bei euch, ich komme zur polizeiärztlichen Untersuchung, meine Tattoos werden sich angesehen. Die Tattoos dürfen ja nicht im sichtbaren Bereich liegen und dann bin ich schon verbeamtet und, weiß nicht, 10 Jahre später lasse ich mir nochmal ein neues Tattoo auf dem Arm stechen, was man dann beispielsweise am Ellenbogen rausblitzen sehen würde. Hm. Da würde ich ja auch nicht nachträglich ausgeschlossen werden vom Polizeidienst.
Naja, Thema Tattoo ist eine spannende Sache. Mhm. Das können wir gerne nochmal 2-3 Worte dazu verlieren. Wir sind natürlich auch dem Zeitgeist verpflichtet. Mhm. Ja, also es gab durchaus noch Zeiten, ganz am Anfang, da waren also lange Haare bei Männern oder ein Bart oder gar Tattoos ein definitives Ausschlusskriterium.
Krass, wie die Zeiten sich wandeln. Auf
jeden Fall. Genau, genau. Und das hat sich also immer weiter und sukzessive natürlich dem Zeitgeist angepasst. Tattoos sind also schon lange kein Ausschlusskriterium mehr. Und die Orte, an denen Tattoos gestochen werden dürfen, verschieben sich auch immer weiter. Mhm. Ich glaube, aktuell haben wir Gesicht, Hals und Hände, die noch frei sein müssen. Mhm. Und selbst die Unterarme sind möglich, weil es ja bedeckt werden kann.
Ja.
Was wir im Rahmen des Bewerberauswahlverfahrens machen, wir haben eine Regelung für Sachsen getroffen. Die Bewerberinnen und Bewerber, die Tattoos haben, müssen Fotos davon mitbringen. Ja. Ja, wir wollen die nicht selber machen. Wir wollen uns da nicht irgendwie kompromittieren lassen, indem wir da die Tattoos an den unterschiedlichsten Körperstellen dann fotografisch dokumentieren. Die haben das also selbst mitzubringen. Wir vergleichen nur, ob es stimmt. Und diese Fotos werden dann dem Auswahlteam vorgelegt. Die prüfen das auf mögliche verfassungsfeindliche Inhalte. Ja? Also wenn dort irgendwo, ich spitze jetzt mal Heil Hitler steht, dann wissen wir das auch selber. Mhm. Aber es gibt ja viele Zeichen, geheime Zeichen von irgendwelchen Organisationen, die wir gar nicht kennen oder so. Und dafür gibt es dann darauf spezialisierte Kollegen, die schauen, ist das in Ordnung oder ist die Rose wirklich nur eine Rose oder hat die eine tiefere Bedeutung, die dort irgendwo...
Oder hat sich jemand eine 1-3-1-2 tätowieren lassen beispielsweise für All Cops Are Bastards?
Aber ist die Frage, ob das ein Ausschlusskriterium war, kann ja auch alles andere
Man
heißen.
Man kann ja auch All Cops Are Beautiful heißen.
Zum Beispiel, ne?
Das sind Sachen, die nicht medizinisch zu klären sind, muss man ganz klar sagen.
Das macht das Auswahlteam
dann. Ja, wir sind raus, Wir vergleichen nur, ob die Tattoos auf den Fotos, die wir weiterreichen, übereinstimmen mit den Tattoos, die auf dem Körper sind und dann der Rest ist nicht.
Aber Thomas, das ist ja eine schöne Antwort, gerade Bezug nimmt auf die Tattoos, weil mich erreichen über Instagram schon immer mal Anfragen, Da geht es von, meine Tochter hat gehört, ihre Freundin, deren Cousine hat sich beworben und die hat eine Brille und meine Tochter hat aber die gleiche Sehstärke. Es ist aber immer ein Einzelfall. Es lässt sich nicht pauschal sagen, dass an alle Zuhörerinnen und Zuhörer, wir können eure Anamnesefragen oder Krankheitsfragen nicht bei Instagram beantworten. Mhm. Das lässt sich leider nur von dem Arzt dann direkt beurteilen.
Wir haben so eine Regelung mit dem Auswahlteam getroffen, dass Bewerberinnen, Bewerber sich dort auch anonym beziehungsweise in einem verschlossenen Umschlag mit möglicherweise vorhandenen Erkrankungen ans Auswahlteam wenden können. Das wird an uns weitergeleitet und wir prüfen dann. Und wir können sagen, also das spielt überhaupt keine Rolle, das ist okay oder es ist definitiv ein Ausschlusskriterium. Leider ist es häufig so, dass wir sagen, das können wir erst sagen im Rahmen der Untersuchung und wir sind aber nicht in der Lage, aus Kapazitätsgründen jeden vorab schon mal zu untersuchen, ob er tauglich wäre. Ja? Also die drei Möglichkeiten gibt es und bei manchen ist es schon definitiv, sie brauchen das Bewerbungsverfahren nicht in Angriff nehmen, das wird nichts oder ja, ist gar kein Problem.
Ich kann ja beim Arzt auch nicht ausgleichen, ne? Ich kann nicht 120% Lungenvolumen, 120 Sehtest, aber nur 10 Augen haben, da bin ich raus. Ich bin dann zwar in allen Bereichen super, aber halt der eine ist leider...
Ja, so läuft das. Ja.
Ist nicht über Abiturprüfung.
Nee, man kann nicht
ausgleichen. Man kann auch nichts abwählen.
Genau, ja. Ich wähle ab die Augenuntersuchung. Genau.
Aber wie ist das wenn ist ich jetzt konkrete Fragen habe, an euch wenden oder dann doch lieber ans Auswahlteam?
Übers Auswahlteam, bitte übers Auswahlteam. Ja. Das ist...
Würde ich einfach die Kontaktdaten auch nochmal reinstellen. Noch mal rein, ne? Also die Kolleginnen und Kollegen sind da aussagefähig, auch zum Thema polizeiärztliche Untersuchung und... auch eine Möglichkeit, anonym eben diesen Brief zu schreiben. Ja,
es muss natürlich keiner seine Krankheiten dort offenlegen. Mhm. Ja, das ist klar, aber da finden wir Mittel und Wege, dass quasi demjenigen geantwortet wird. Das ist so eine Serviceleistung.
Ja. Das passt zum nächsten, ist auch eine Serviceleistung von uns. Uns hat nämlich die Luise geschrieben, per E-Mail an podcast@polizei.sachsen.de. Sie selber ist Medizinerin, also aktuell im Studium, findet auch die Polizei super spannend und will wissen, welche Voraussetzungen sie bräuchte, um als Ärztin im polizeilichen Dienst zu arbeiten, also beispielsweise Anerkennung als Arzt, als Facharzt.
Ja, das freut mich natürlich sehr, weil wir immer interessiert sind, engagierte Kolleginnen und Kollegen bei uns einstellen zu können. Wir haben aktuell auch freie Stellen, die nachzubesetzen sind. Voraussetzung ist eine abgeschlossene Facharztausbildung und da haben wir Fachrichtungen, die wir quasi immer mit ausschreiben. Das sind die großen Fachrichtungen, die ein breites Spektrum abdecken, also Allgemeinmedizin, Innere Medizin, Chirurgie oder eben ein Facharzt für Arbeitsmedizin, weil das unsere Haupttätigkeit hier darstellt. Ja. Das wäre die Voraussetzung. Es gibt auch einzelne Fachrichtungen, spezialisierte Fachrichtungen. Da muss man aber dann genau schauen, ob das in das Profil der jeweiligen Gesundheitseinrichtung passt, ob wir das dort schon haben, ob das Sinn macht, dass wir dort noch jemanden aus einer, sagen wir mal, eher kleineren Fachrichtung einstellen. Es gibt Fachrichtungen, damit können wir nicht ganz so viel anfangen, also ein Laborarzt zum Beispiel, den brauchen wir bei uns nicht und auch ein Augenarzt ist einfach zu speziell, weil wir ja, so wie ich es eingangs gesagt habe, ein ganzes Spektrum an Aufgaben abdecken müssen. Deswegen die großen Fachrichtungen. Das ist eigentlich für uns aus medizinischer Sicht die Voraussetzung, also eine abgeschlossene Facharztausbildung. Die Bereitschaft, eine Zusatzqualifikation zum Betriebsarzt zu machen, ne, das bieten wir an, das bezahlen wir auch. Man wird freigestellt dafür, um die ganzen Kurse zu machen, muss dann eine Prüfung ablegen, hat eine Zusatzbezeichnung Betriebsmedizin. Und was aber für mich eine wesentliche Voraussetzung ist, man muss sich im Klaren darüber sein, man arbeitet dann in einer Behörde. Das hat Vor-, das hat Nachteile und man muss sich darauf einlassen können. Und das haben wir in der Vergangenheit immer mal wieder gehabt, dass doch Kolleginnen und Kollegen dann nach einiger Zeit gesagt haben, das ist doch nicht so das, was ich mir vorgestellt habe. Wir haben, das hatte ich schon gesagt, in Sachsen die Möglichkeit, wirklich ein breites Spektrum im polizeiärztlichen Dienst abzudecken. Ja, das macht Spaß, das ist für Kollegen alle. Das sagen die immer wieder, das ist das, was schön ist. Ich bin nicht nur Betriebsarzt, ich bin nicht nur Amtsarzt, ich bin nicht nur Rettungsarzt, der mit Blaulicht draußen. Ich kann das wirklich alles machen und ich kann auch noch behandeln. Das, aber trotzdem hat eine Behörde Besonderheiten, auf die man sich einlassen muss. Ne? Es ist auch eine gewisse hierarchische Struktur, aber es ist reizvoll, das muss man ganz klar sagen. Ne?
Da passt meine nächste Frage nämlich gleich. Du hast schon gesagt, man braucht jetzt gewisse Voraussetzungen. Wie bist du denn überhaupt zur Polizei gekommen als Arzt?
Ja, ich hatte eine abgeschlossene Facharztausbildung Chirurgie an der Universität in Leipzig abgeschlossen. Und dann hat man sich halt überlegt, was gibt es jetzt noch so für Berufsfelder, wo könnte man unter Umständen hin? Es war in der damaligen Zeit auch so, das ist ja nun doch schon, man kann sagen, einige Jahrzehnte her.
Wann bist du zur Polizei gekommen?
2002.
Okay. Ja.
Und da war das doch so üblich, dass nur befristete Verträge ausgestellt wurden und dass man natürlich irgendwann auch mal eine gewisse Planungssicherheit haben wollte und dann auch geschaut hat, was gibt es denn außerhalb der reinen Patientenversorgung in der Klinik noch so für Möglichkeiten. Und da hat sich eigentlich der polizeiärztliche Dienst insoweit angeboten, als dass ich auch persönliche Kontakte hatte. Ein sehr guter Freund von mir ist schon seit vielen Jahren als Polizeipsychologe tätig gewesen und sagte, Mensch, hör dir das doch mal an. Und das waren dann doch eine ganze Menge Möglichkeiten, ne, die mir die Polizei geboten hat. Ich habe die Zusatzqualifikation Betriebsmedizin machen können. Ich habe die Notfallmedizin gemacht, konnte Notarzt fahren und konnte sogar einer Lehrtätigkeit nachkommen, was mir natürlich sehr entgegenkam, da ich ja in der Uni noch die Habilitation erworben hatte, also die Lehrbefähigung, und konnte dann an der Hochschule in Rothenburg dann so einen Vorlesungszyklus etablieren, sodass ich also hier eben ein ganz, ganz breites Spektrum an Aufgaben vorgefunden habe und das auch, sagen wir mal, keine Minute bereut habe.
Was ist denn das Thema in der Vorlesung in Rothenburg? Weil bei mir gab es das damals noch nicht. Glaube ich, ich habe nicht aufgepasst, ich weiß nicht ganz genau.
Ja, es ist so alt, bist du ja nun auch noch nicht.
Ich war von 11 bis 14 war ich in Rothenburg.
Ja, dann ist das natürlich jetzt ein bisschen enttäuschend.
Da habe ich da nicht aufgepasst oder ich war krank, ich weiß nicht. Ja.
Krank war er bestimmt.
Ja, also es sind natürlich alles medizinische Themen, die dort besprochen werden, die für den Polizeidienst relevant sein können. Das ist ja die Kommissarsausbildung, ne, von der oben Dienst und wir haben dort eine Vorlesungsreihe zum Thema Leichenschau.
Jetzt kommt es wieder.
Na, das freut mich aber. Ja. Medizinische Aspekte der Leichenschau. Dann haben wir einen Drogenworkshop, in dem man über ganzen Nachweisbarkeit und Ausfallerscheinungen im Rahmen von Drogenkonsum uns quasi austauschen. Und mein Steckenpferd, mein Hobby ist eigentlich die Verkehrsmedizin und dort haben wir ein Wahlpflichtfach etabliert, in dem wir praktisch die Polizisten spezialisiert dann darin schulen, auch fahreignisrelevante Krankheiten auf der Straße zu erkennen, weil nur der Polizist darf die ja melden, ohne große Probleme. Und der ist ja verpflichtet dazu gesetzlich und der muss es halt erkennen. Ne? Viele fahreignungsrelevante Erkrankungen, das schulen wir halt dann dort. Wie läuft das ab? Wie mache ich die Meldung in die Fahrerlaubnisbehörde? Und wie erkenne ich Drogeneinfluss? Wie erkenne ich Alkoholeinfluss? Was kann ich da tun? Was kann ich für Tests machen? Das sind so aktuell die wesentlichen Themen. Und manches findet halt dann anlassbezogen statt. Ne? Wie funktioniert ein Begutachtungsverfahren zum Beispiel, wenn die zukünftigen Vorgesetzten, ne, die haben dann irgendwie Polizisten, denen sie anmerken, dass sie nicht mehr gesund sind, was mache ich dann? Mhm. Ja, wie läuft das? So.
Waren das für dich auch so die Hauptgründe, dass du so ein breites Einsatzspektrum hast, bei der Polizei zu wechseln aus dem Klinikalltag?
Ja. Das war sicherlich der Hauptgrund. Neben so ein paar, das will man auch nicht verschweigen, ne? Das erste Mal mit Ende 30 einen unbefristeten Arbeitsvertrag. Es war halt damals so, die wurden manchmal vierteljährlich nur verlängert. Das ist schon irgendwie ab einem gewissen Alter nicht mehr akzeptabel. Und auch, sagen wir mal, aus regelmäßigen Nachtschichten rauszugehen, war sicherlich auch so ein Beweggrund. Wir haben jetzt natürlich auch nächtliche Einsätze, wenn Einsatz geschehen ist, das ist keine Frage, und auch durch den Notarztdienst. Ne? Aber diese Regelmäßigkeit ist halt dann nicht mehr gegeben.
In der Klinik hat man ja auch diese 24-Stunden-Bereitschaft. Ne?
Und bei uns waren es damals noch 36.
Ach du Gott.
Ja. Das war halt so üblich. Das ist jetzt durch das Neuregelung Arbeitszeitgesetz nicht mehr gegeben, aber damals war das noch so. Und es ist immer so ein Misch. Ne? Es kommen noch private Gründe dazu und dann überlegt man sich halt, was könnte man denn machen? Und der Weg war ein interessanter.
Und aber geblieben.
Für jeden, den das interessiert, das ist ja schon durchaus ein bisschen Werbung, Thomas, was du hier machst. Wer da interessiert ist, einfach auf karriere.sachsen.de mal vorbeischauen. Da ist vielleicht für den einen oder anderen Mediziner auch was dabei.
Ja, nicht nur Mediziner, auch Psychologen, auch Notfallsanitäter, medizinische Fachangestellte. Wir sind natürlich immer an den Stellenplan gebunden. Wir können nicht eine Initiativbewerbung berücksichtigen, wenn halt keine Stelle vorliegt. Ja. Aber wir haben natürlich auch, das will ich auch nicht verhehlen, eine gewisse Fluktuation, dass manche sich doch umorientieren. Das ist aber auch der Trend der Zeit. Auch da müssen wir uns anpassen. Und von daher werden eigentlich in allen Bereichen immer mal wieder Stellen frei.
Aber wenn ihr jetzt so eine Initiativbewerbung bekommen würdet, legt ihr euch die irgendwo beiseite und oder muss derjenige oder diejenige sich dann nochmal bewerben, wenn wirklich was frei ist?
Naja, das Bewerbungsverfahren, ich meine, wir sind im öffentlichen Dienst, wir sind in einer Behörde, das ist manchmal etwas kompliziert. Was wir auf jeden Fall machen, ist natürlich uns das beiseite legen und sobald eine Stelle dann frei ist, denjenigen wieder ansprechen, wenn wir denken, dass er doch geeignet ist.
Vielleicht ist er ja noch frei oder sie.
Genau. Oder ist nicht ganz so zufrieden.
Also Luise, wenn du das hörst und du hast ja ein Studium mittlerweile geschafft, du kannst dich aktuell gerne bewerben bei uns. Ja.
Du brauchst halt noch einen Facharzt, ne? Das sind dann nochmal, ich glaube, oh Gott, nagel ich nicht fest, nochmal 5 Jahre?
Das hängt von der Facharztrichtung ab. So genau kann man es nicht sagen. Ja, in der Chirurgie zum Beispiel müssen bestimmte OP-Kataloge erfüllt sein, bis man sich zur Facharztprüfung anmelden darf. Wie lange das dauert, hängt von der Klinik ab.
Okay.
Und vom Chef und vom Wohlverhalten zum Beispiel.
Okay. Ich sehe es bei meinem Hausarzt tatsächlich, das finde ich aber eigentlich auch ganz schön, bei meiner Frauenärztin auch, die hat immer so Jungärzte, die so ein Jahr irgendwie mitlaufen in der Praxis dann und da so ihre Praxiserfahrung sammeln. Das finde ich ganz cool. Und dann hat man danach, wenn man das dann, ich glaube, das ist der letzte Schritt vermutlich, und dann ist man Facharzt für Allgemeinmedizin oder...
Zum Beispiel, ja.
Okay. Genau. Aber apropos, du hast gesagt, du warst Chirurg. Vermisst du das Operieren manchmal oder machst du es auch noch nicht?
Nein. Das ist eben das, was ich vorhin auch sagte. Man muss wissen, worauf man sich einlässt. Ja. Also operieren geht nicht mehr.
Okay.
Ja? Wir haben ganz vielfältige andere Aufgaben.
Aber dürftest du es noch? Oder läuft dann irgendwann so ein Schein aus, oder den man da aktuell machen muss?
Nee, den Facharzt habe ich und ich dürfte theoretisch alles machen, aber es wäre unverantwortlich,
wenn man so lange ich stelle mir gerade so vor, es gibt so ein aktuelles Röntgenbild von so einem Bruch und du denkst dir so, oh, der sieht so gut aus, da würde ich so gerne.
Naja, ich sage mal, es hat alles seine Zeit im Leben. Mhm. Es war eine hervorragende, es war eine schöne Zeit, die Chirurgie, es hat mir viel Spaß gemacht. Aber auch das, was ich danach gemacht habe und gegenwärtig mache, das macht halt genauso viel Spaß. Und manchmal ist so ein Wechsel auch ganz anregend.
Ja. Aber hast du noch so Kontakte in die Chirurgie vielleicht, wo du dann sagst, hier, ich würde dich dort und dorthin empfehlen, zu dem und dem Facharzt beispielsweise?
Ja, das, genau. Das ist ja, Facharzttermine zu bekommen, ist ja gegenwärtig ohnehin
etwas schwierig.
Und da sind wir natürlich immer froh, wenn wir dann auch neue Kolleginnen und Kollegen einstellen können, die dann wieder noch ihre Kontakte noch enger in die jeweiligen Herkunftskliniken pflegen können und dann uns dort bei der Vermittlung helfen. Ne?
Super. Ja.
Aber ich frage wegen dem Operieren, weil ich hatte 2015 mir, glaube ich, die Hand gebrochen. Und da war ich auch in Dresden beim Polizeiarzt und er hatte mir dann den Gips angelegt oder was auch immer er da gemacht hat. Und er sagte dann, so Gips ist durch, Herr Lehmann. Ich würde aber eher gerne mal Ihre Nase begutachten. Die ist nämlich ein bisschen schief, für alle, die das nicht sehen. Und er wollte die dort operieren oder was auch immer. Ich habe gesagt, nee, brauche ich nicht, will ich ganz so lassen.
Ja, das ist so ein bisschen eine Besonderheit des Polizeiarztlichen Dienstes in Dresden, dass dort ein Hals-Nasen-Ohren-Arzt
haben. Ja, deswegen.
Ja, genau. In Leipzig haben wir jetzt eine Psychiaterin eingestellt, der wäre vielleicht was anderes aufgefallen
bei dir. Ja, das kann sein.
Nein, deine Nase ist schön, so wie sie ist.
Ich finde sie auch sehr schön, also ich mag sie, sie soll so bleiben.
Ja.
Aber gibt es denn was, du hast vorhin auch gesagt, du hast dich so ein bisschen auch aus privaten Gründen für den Job jetzt beim Polizeiärztlichen Dienst entschieden. Was machst du, wenn du nicht arbeitest? Vielleicht zum Abschalten?
Das ist schon relativ anspruchsvoll. Ich habe ja jetzt die Leitung dieses Polizeiärztlichen Dienstes mit so insgesamt 40 Bediensteten in 3 Standorten. Und da ist man eigentlich so gut wie nie fertig. Ja. Aber natürlich gibt es ihn danach.
Ja.
Und da, ja, ich habe auch so ein paar Sachen, wo ich durchaus als Arzt noch außerhalb der Polizei in geringem Umfang tätig bin. Ne? Das war früher eben der Notarzt. Und da habe ich halt auch alles seine Zeit im Leben. Jetzt ist es mehr die Begutachtung und die Vortragstätigkeit. Und ansonsten Ja, genieße ich das Leben in Leipzig. Leipzig ist eine wunderschöne Stadt. Man kann da ganz viel machen mit einem hohen Freizeitwert. Ich habe einen Garten. Ich mache sehr gerne Sport. Ich lese gerne. Ich gehe mit meiner Frau gerne ins Theater. Wir gehen gerne essen. Das sind so die Dinge, die man da nach der Arbeit macht.
Aber Thomas, du hast gerade gesagt, du leitest jetzt quasi den polizeiärztlichen Dienst. Da hast du ja eigentlich alles erreicht. Gibt es trotzdem noch innerhalb deines Aufgabenspektrums irgendwie Zukunftspläne, die du hast, was du gerne noch erreichen würdest bis zur Pension?
Naja, die Leitung des polizeiärztlichen Dienstes an sich ist schon eine recht anspruchsvolle Aufgabe und mein Ziel ist es da eigentlich, den polizeiärztlichen Dienst, wenn ich pensioniert werde, in einem ordentlichen Zustand an einen Nachfolger, eine Nachfolgerin zu übergeben, dass also alle Stellen besetzt sind, dass das Arbeitsklima stimmt, dass wir apparatetechnisch auf dem neuesten Stand sind und dass auch, sagen wir mal, der Ruf des ärztlichen Dienstes innerhalb der Polizei dem entspricht, wie man sich es vorstellt. Mhm. Das wären so die Ziele. Ich habe jetzt keine Ziele, mich weiterzuentwickeln. Ich möchte also auf keinen Fall Polizeipräsident werden. Da man ist ja schon das geht auch beamtenrechtlich gar nicht, aber das ist eine andere Geschichte. Aber man ist ja schon als leitender Polizeiarzt leider etwas weiter weg auch von der Patientenbetreuung, was eigentlich das ist, was man mal gelernt hat, was man auch besser kann als vielleicht Verwaltungstätigkeit. Von daher, in der Richtung habe ich gar keine Ambition. Das Ziel wäre wirklich jetzt den ärztlichen Dienst so zu führen, zu leiten, dass die Mitarbeiter und Mitarbeiter, die ich habe, zufrieden sind, dass die gerne auf Arbeit kommen. Und dass wir eigentlich auch durch die ganzen Veränderungen, die permanent auf uns zukommen, diesen ärztlichen Dienst halt gut durchsteuert, ohne allzu große Blessuren. Das wäre so mein Ziel, was ich habe.
Gibt es denn darüber hinaus vielleicht noch private Ziele, die du so auf dem Schirm hast?
Ja, privat. Ich meine, ich bin jetzt fast 40 Jahre in der Medizin unterwegs. Da hat man so viel an Krankheiten, an Sterbefällen erlebt, egal ob in der Klinik oder im Notarztdienst oder im Rahmen von Leichenschein oder auch im polizeiärztlichen Dienst, dass es eigentlich im Vordergrund steht, möglichst gesund zu bleiben, möglichst lange gesund zu bleiben und das machen zu können, was man gerne machen möchte. Und da habe ich schon so einige Pläne für die Zeit nach der Arbeit und das wird man sehen, wie sich's entwickelt und vielleicht kommt ja auch irgendwann mal noch eine Enkelbetreuung dazu, worauf ich mich dann schon sehr freuen würde.
Gibst du einen Tipp, was es so für Ziele sind, wenn du sagst, ja, da gibt es so ein paar private Ziele?
Naja, ich bin doch, sagen wir mal, sehr an Geschichte interessiert, an Stadtgeschichte in Leipzig und natürlich, was sicherlich viele sich vornehmen, sind Reisen, Wandern, also viel draußen sein in der Natur und auch die Sportarten, die dann altersgerecht, das muss weder Tennis noch Golf sein, möglich sind, dass man die noch möglichst lange ausüben kann.
Vielleicht so Stand-Up-Paddling, das soll ja auch ganz gut sein, so fürs Körpergefühl.
Das ist natürlich ganz toll, da war ich gestern erst.
Und? War gut?
Das ist wunderbar. Ja. Das ist der Freizeitwert von Leipzig, ist kaum zu toppen.
Ihr habt echt viel Wasser und viel Grün, das ist echt toll.
Eine Viertelstunde vom Zentrum entfernt kannst du dir so ein Paddel ausleihen. Ja.
Und dann durch die Innenstadt paddeln oder dann eher auf einem See?
Das ist sowohl als auch, ist ja beides möglich.
Oh, ja.
Das haben wir doch auch schon gemacht, Franzi, warst du da nicht bei uns?
Nee.
Wir sind auch schon mal durch Leipzig mit so Stand-Up-Dingern.
Nee, durch Leipzig nicht. Ich bin damals bei euch Torgau auf der Mulde.
Nee, da war das vorher. Wir sind schon mal mit Stand-Up als teambildende Maßnahme mit Stand-Ups durch Leipzig gepaddelt.
Nicht schlecht.
Aber das Thema Gesundheit wird natürlich mit dem Alter immer wichtiger. Das, ich erinnere mich noch als Jugendlicher, wenn man sich da geärgert hat, wenn die Oma nur 5 Euro gegeben hat und dafür noch Gesundheit gewünscht hat, da dachte ich mir immer, ja Oma, lieber 10 Euro und ich brauche da die Gesundheit nicht.
Ja, das ist schon so.
Ja, das stimmt.
Aber wir arbeiten alle lange genug. Da kann man sich echt nur wünschen, dass man, wenn man dann im Ruhestand ist, dass man dann noch fit genug ist, eben das alles zu machen, was man sich so vorgenommen hat.
Wie gesagt,
man
hat absolut da sehr, sehr viel gesehen in den letzten Jahren.
Also ist ja dann die Pension ist ja dann die Zeit, wo man dann eigentlich viel Zeit für sich hat und dann sollte man schon fit sein.
Oder für die Enkelkinder.
Ja, aber es ist ja auch, gehört ja dazu. Ne?
Gut, aber wir wollen jetzt nicht allzu lange über die Pension reden. Nee. Das ist noch eine Weile
Das ist noch ein bisschen hin. Nee. Aber du siehst auch, wir planen schon vor.
Ja, das überrascht mich jetzt ein bisschen.
Aber wir haben noch 30 Jahre.
Die Franzi hat bei sich so einen Kalender, da zieht sie jeden Tag seinen Tag ab. Nee.
Ja. So der Jahresplaner. Noch,
aber
noch
bei Franzi ist es nicht mehr so lange. Nee.
Na, auch 30, mindestens 30, wenn nicht sogar mehr.
Ja, wir haben schon noch ein bisschen was vor uns.
Aber dann ganz, ganz lieben Dank, Thomas. Dann wünschen wir dir auf jeden Fall viel Gesundheit für die nächsten Jahre. Und würde sagen, damit haben wir hoffentlich alle Fragen oder viele Fragen beantwortet, die ihr da draußen gestellt habt. Ja, dann sagen wir tschüss.
Vielen Dank, Thomas. Bis zur nächsten Folge.
Ja, gleichfalls. Vielen Dank. Hat Spaß gemacht.
Danke
ja, mit euch.
Und wenn ihr jetzt keine Folge mehr verpassen wollt, dann abonniert einfach unseren Kanal. Das geht auf allen gängigen Plattformen. Und wenn ihr Fragen, Anregungen oder Themenideen, wie Luise habt beispielsweise, dann schreibt uns einfach an podcast@polizei.sachsen.de. Ja, und mehr Informationen bekommt ihr natürlich auch auf Social Media. Bis dahin. Tschüss.
Macht's gut.
Das war Polizeifunk, der Podcast der Polizei Sachsen. Mehr über uns auf unseren Social Media Kanälen oder auf verdächtiggutejobs.de.
Ihr wollt ins Team der Polizei Sachsen? Dann bewerbt euch jetzt für Ausbildung oder Studium. Alle Infos gibt's auf verdächtiggutejobs.de. Den Link findet ihr in den Shownotes.